Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Pascal Kober?
Ich denke schon, denn ich arbeite ja als Abgeordneter im Ausschuss für Arbeit und Soziales und da sind Wirtschaftsthemen natürlich an der Tagesordnung. Denken Sie jetzt gerade erst zuletzt das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, bei dem zum Beispiel die Vorgabe gemacht worden ist, wenn KI in einem Unternehmen eingeführt wird, dass dann der Betriebsrat einen Sachverständigen bestimmen darf. Der Tagessatz von 800 Euro wird da gerechnet und gleichzeitig gesagt, ein Tag in der Woche im Jahr reicht. Das ist natürlich völlig weltfremd. Zumal auch gar nicht definiert ist, was KI eigentlich ist. Beginnt das schon bei der Einführung einer neuen Textverarbeitungssoftware oder geht es tatsächlich um KI im engeren Sinne? Kurzum, wir bearbeiten im Ausschuss für Arbeit und Soziales wesentliche Themen der Wirtschaftspolitik. Denken Sie an die Lohnnebenkosten oder denken Sie an das ganze Thema Homeoffice, Homeoffice-Pflicht, Betriebsstätten und so weiter. Alles diese Dinge, die bei uns im Ausschuss eine Rolle spielen, sind ganz harte, knallharte Wirtschaftspolitik.
Das sagt Pascal Kober. Er kandidiert für die FDP im Wahlkreis 289 Reutlingen. Ich bin Matthias Banners und heute euer Gastgeber im Kannst du Wirtschaft Podcast zur Bundestagswahl. Ein schöner Punkt, den Sie da gemacht haben, Herr Kober, das teilt sich auch mit meiner Einschätzung, dass das Bundesarbeitsministerium eigentlich viel interessanter für die Wirtschaft ist als das Bundeswirtschaftsministerium, ohne den Kollegen da zu nahe treten zu wollen. Aber in Ihrem Bereich ist doch ein bisschen mehr Musik drin, wenn es auch um ganz konkrete Regulierung oder Deregulierung für Unternehmen geht.
Absolut. Und vor allen Dingen ist das für die Wirtschaft ein sehr teures Ministerium, denn die Vorschläge, die dort erdacht werden, in der Regel von der Wirtschaft bezahlt werden müssen. Ich habe die Lohnnebenkosten ja schon angesprochen. Rentenversicherungsbeitrag, Arbeitslosenversicherung, das sind schon mal zwei ganz wesentliche Kostenblöcke bei den Lohnnebenkosten. Dazu kommt aber einen Haufen an zusätzlicher Bürokratie, die erdacht wird im Bundesarbeitsministerium. Und deshalb ist es ganz entscheidend, was im BMAS, wie wir es abkürzen hier im Berliner Sprech, getan wird. Das BMAS ist im Kern ein Wirtschaftsministerium und im Kern ein sehr teures Wirtschaftsministerium für die Wirtschaft.
Lassen Sie uns zu Ihrem Wahlkreis kommen. Wenn Sie diesen Wahlkreis ganz kurz mal in so einem Elevator-Pitch beschreiben müssten, wie würden Sie das machen?
Er ist wunderschön. Er ist südlich von Stuttgart gelegen. Der Wahlkreis Reutlingen ist trennscharf der Landkreis Reutlingen. Der Teilen vor der Alb gelegen, der großen Stadt Reutlingen mit über 100.000 Einwohnern und vielen Gemeinden auf der Schwäbischen Alb. Wenn wir die Wirtschaftsstruktur betrachten, dann sticht zunächst einmal heraus, dass wir einen hohen Anteil von Menschen im gewerblichen Bereich haben, also von den 115.000 Arbeitsplätzen, die wir haben, sind fast noch die Hälfte im gewerblichen Bereich, etwas mehr, 48.000 im Dienstleistungsbereich, 21.000 dann im Bereich der von Handel, Verkehr und der Gastronomie und Hotellerie. Das sind so die drei großen Blöcke. Und der Umschwung von der Dominanz des gewerblichen Bereichs zur Dienstleistungswirtschaft hat erst in den 90er Jahren so begonnen. Traditionell bei uns sehr stark früher gewesen die Textilindustrie, die Firma Hugo Boss, die noch immer ihren Standort, Firmensitz in meinem Wahlkreis hat, zeugt von dieser Tradition. Heute allerdings natürlich vor allen Dingen die Hochtechnologie der Textilproduktion bei uns in vielen Unternehmen ansässig. Fahrzeugbau, Maschinenbau, Fahrzeugzulieferindustrie und Medizintechnik. Das sind so die großen gewerblichen Zweige, die bei uns sehr stark sind.
Also mit dem gewerblichen Bereich meinen Sie eigentlich klassische Industrie, ne?
Klassische Industrie, mittelständisch geprägt. Wir haben Werke von Bosch, auch größere Firmen wie Manz, aber eben auch sehr, sehr viele kleinere, die zum Teil Hidden Champions sind, aber eben keine ganz großen bekannten Namen haben, aber mit dann doch deutlich vielen Mitarbeitern.
Wird denn da eher entwickelt oder wird da mehr produziert?
Es wird auch produziert. Klar ist, dass natürlich dieser Anteil sukzessive zurückgeht. Der Schwerpunkt geht in Richtung Entwicklung. Das ist aber auch von uns gewünscht, weil das natürlich die Zukunft ist in einem Hochlohnland wie der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn Sie sehen, dass Reutlingen jetzt eine von 9 Wasserstoffregionen ist, also die Bundesregierung fördert den Landkreis als Wasserstoffregion oder beispielsweise auch die European Space Agency hat sich bei uns niedergelassen, um Startups zu fördern, die im Bereich der Raumfahrttechnologie Dinge entwickeln, dann sehen Sie, es geht in die Richtung bleibt und geht in die Richtung Hochtechnologie.
Wenn es dann irgendwie halt mehr um Entwicklung und weniger um Produktion geht, dann sind natürlich auch die steigenden Energiepreise weniger ein Problem für die Unternehmen. Sehe ich das richtig?
Naja, wir sind ja als FDP hier im Deutschen Bundestag für die gesamte Bundesrepublik, wenn Sie wollen, zuständig bzw. fühlen uns verantwortlich. Und die Energiepreise sind natürlich ein Faktor für die Wirtschaft. Und wenn Sie etwas an der einen Stelle entwickeln oder an der anderen Stelle in Deutschland produzieren, dann sind doch die Gesamtkosten am Ende wesentlich, ob sich das Produkt am Markt dann auch verkaufen lässt. Und deshalb achten wir als FDP sehr stark darauf, dass die Energiepreise nicht zu sehr steigen. Da ist eben, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir neben der allgemeinen Entlastung der Unternehmen vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir die EEG-Umlage abschaffen, dass wir die Stromkosten senken, auch indem wir die Stromsteuer senken und vor allen Dingen, dass wir Technologieoffenheit durchsetzen in allen Bereichen, sodass sich die jeweils immer günstigste Möglichkeit, CO2 einzusparen, durchsetzt.
Okay, das heißt, Sie haben das Problem auch als FDP ein Stück weit insofern im Griff, dass Sie auch in Ihrem Wahlprogramm dafür auch ganz konkrete Vorschläge und Angebote haben.
Absolut. Also ganz generell sehen wir ja, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist für die Zukunft. Aber gleichzeitig sehen wir, dass nicht jeder Weg den Klimawandel stoppen wird. Das bedeutet, wenn wir die CO2-Ziele erreichen wollen, dann geht das nur durch eine gesetzliche Regelung. Wir schreiben nach unseren Vorstellungen als Gesetzgeber die Menge des CO2-Ausstoßes vor, degressiv gestaltet, bis das Ziel erreicht ist. Darunter aber wollen wir eben über ein Zertifikatehandel, wie es Ihnen in Teilen ja auf europäischer Ebene schon gibt, unter Zusammenfassung aller Sektoren, energieverbrauchenden Sektoren, einen wirklichen Zertifikatehandel etablieren, der dann in Kombination mit Technologieoffenheit die besten und günstigsten Ergebnisse fördert und die Ziele, wie gesagt, die gesetzlich vorgegeben sind, erreichen lässt.
Ja, da bin ich gespannt, was wir dann am Ende irgendwie halt für eine Koalition und auch für ein Ergebnis bekommen, sobald die Wähler da dann irgendwie halt entschieden haben, weil es liegen ja ein Stück weit verschiedene Vorschläge auf dem Tisch und letztendlich muss da ja am Ende ein Kompromiss zustande kommen.
Das ist richtig, aber wir kämpfen eben für den vernünftigen Weg, auch in der Klimapolitik, aber auch insgesamt in der Wirtschaftspolitik. Wir glauben, dass wir jetzt nach der Krise, vor allen Dingen aus der Krise heraus wachsen müssen, uns also nicht heraussparen oder durch Steuererhöhungen völlig falsche Impulse in die völlig falsche Richtung setzen sollten, sondern wir glauben, dass wir die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten müssen, dass mehr Geld in der Tasche ist für mehr Investitionen, sodass durch Wirtschaftswachstum diese Schulden auch wieder zurückbezahlt werden können, die in privaten Haushalten angelaufen sind, also in den Unternehmen, meine ich damit, oder eben aber auch im Staatshaushalt. Und darauf legt die FDP Wert und wir kämpfen um jede Stimme, denn desto stärker wir sind, desto mehr wird sich dieser Gedanke, diese Philosophie, dieser Weg durchsetzen.
Auch bei der Gesundheitsbiotechnologie, da spielt ja auch das Thema Zukunft und auch das Thema Innovation eine wichtige Rolle. Was sind denn da die Hemmschuhe aktuell? Wo ist da irgendwie halt Spielraum, auch dafür Sorge zu tragen, dass wir auch in Zukunft Unternehmen wie BioNTech, ist eigentlich zurzeit das Beispiel, was am meisten Öffentlichkeit bekommt, auch in Deutschland und auch in Ihrem Wahlkreis haben werden?
Ja, BioNTech zeigt ja, dass es häufig der Weg ist, der erfolgreiche Weg ist, Ausgründungen aus universitären Einrichtungen. Deshalb müssen wir diese Clusterbildungen aus, ich sage jetzt mal, universitären Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, Kliniken und dann eben Start-ups fördern und verbessern. Wir müssen dort Bürokratie abbauen. Wir müssen das Gründen erleichtern und es attraktiv machen, dass hier ein Wissenstransfer auch möglich ist. Daneben brauchen wir den Austausch mit internationalen Köpfen. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass international renommierte Persönlichkeiten nach Deutschland kommen. Das hat auch unter anderem was mit dem Steuerrecht zu tun, denn die Löhne in Deutschland sind nicht zwingend schlecht, aber wenn eben die Steuern sehr hoch sind, dann ist es unattraktiv für die klügsten Köpfe nach Deutschland zu kommen. Und das nächste ist, dass wir natürlich in diesem Bereich Biotechnologie, aber auch im Bereich der Digitalisierung, wir nennen das Freiheitszonen schaffen, in denen dann für einen bestimmten Zeitraum beispielsweise eben ein reduzierte Bürokratieanforderungen gelten, reduzierte steuerliche Belastungen gelten und ähnliches, sodass das Gründen wirklich einfach ist und Gründen Spaß macht und die finanziellen Mittel möglichst zur Verfügung stehen. Und da bin ich beim Letzten. Wir brauchen mehr Wagniskapital in Deutschland und das hat auch wieder was mit der Sozialpolitik zu tun, weil wir müssen natürlich auch die großen institutionellen Anleger, also beziehungsweise institutionellen Geldmengen, nenne ich es jetzt mal, die häufig im Sozialbereich eben sehr stark gebunden sind durch Vorgaben, ein Stück weit in die Lage versetzen, dass sie eben auch in etwas risikoreichere, heißt zum Beispiel Startups oder neue Technologien investieren können.
Damit sich diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Unternehmen in Deutschland wohlfühlen und auch in ihrem Wahlkreis wohlfühlen, gehören natürlich auch Branchen wie Gastronomie, Einzelhandel, Hotel, Tourismus mit dazu, weil die sind ja das Salz in der Suppe, die machen auch ein bisschen den Spaß am Leben aus. Das gilt natürlich auch für Freizeitdienstleister, um die nicht zu vergessen. Und haben ja viele Unternehmen aus dieser Branche wirklich sehr stark auch unter der Corona-Krise gelitten. Wie kann es denn irgendwie halt gelingen, diese Unternehmen jetzt ein Stück weit zu unterstützen, damit sie wieder besser auf die Beine kommen?
Absolut richtig, was Sie sagen, gilt insbesondere auch für meinen Wahlkreis, der ja eine Urlaubs- und Ferienregion ist, mit sehr viel attraktiver Gastronomie und Erholungsmöglichkeiten. Zunächst einmal, ich glaube, die Krise ist noch nicht überwunden. Wir wissen nicht, wie sich der Herbst gestalten wird. Und jetzt wird zunächst einmal, glaube ich, ganz wichtig sein für alle, dass wir Planungssicherheit ermöglichen und vor allen Dingen verhindern, dass wie in der Vergangenheit bei der Bewältigung von neuen Infektionswellen sozusagen wie der Rasenmäher durch Deutschland alles geschlossen wird und die Geschäftstätigkeit abgewürgt wird. Wir müssen diejenigen, die Hygienekonzepte umsetzen können, auch in die Lage versetzen, ihre Geschäftstätigkeit planbar wieder fortzusetzen. Also die Gastronomie darf nicht mehr so flächendeckend schließen, wie es in der Vergangenheit war. Zweiter Punkt ist, wir müssen die Betriebe entlasten. Wenn die Geschäftstätigkeit wieder losgeht, dann muss mehr von dem eingenommenen Geld in der Tasche bleiben. Wenn Sie insbesondere die Gastronomie ansprechen, müssen wir auch sehen, dass es schwierig wird, im Moment die Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Wir müssen beispielsweise die Minijobgrenze erhöhen. Von derzeit 450 Euro seit 2013 schlagen wir vor, zum 1.7. auf 576 Euro, also eine 60-fache Mindestlohn. Wir wollen das dynamisieren, an den Mindestlohn koppeln. Und so sind es lauter kleine Bausteine, die aber wichtig sind, damit die Betriebe schnell aus der Krise kommen. Ganz wichtig, steuerliche Entlastung.
Ja, es kommt oft auf die Details an, ne? Also auch das Thema Bürokratie, was Sie irgendwie halt vorher angesprochen haben, wo natürlich gerade irgendwie halt viele kleine Unternehmen dann auch unter zusätzlicher Regulierung leiden, weil das dann komplett irgendwie halt neue Baustellen sind, die irgendwie halt in die Unternehmen hineingetragen werden.
Absolut. Und da bietet eben die FDP von unserer gesamten Philosophie her die Gewähr, dass wir im Grundsatz erstmal den Menschen vertrauen und sie nicht durch Bürokratie sozusagen kontrollieren und regulieren wollen. Und deshalb schlagen wir ja vor, ganz grundsätzlich bei einer Neueinführung einer Regulierung zwei abschaffen zu wollen. Also dieses Prinzip, das sich schon vergangene Regierungen vorgenommen haben, one in, one out, also eine neue Regulierung einführen, bedeutet die Abschaffung einer Regulierung ist uns nicht ehrgeizig genug, sondern wir sagen one in, two out. Also für jede neue Regulierung, die vielleicht getroffen werden muss, wobei wir da immer skeptisch sind, ob es neue Regulierungen braucht, müssen in jedem Fall die doppelte Anzahl, also zwei, dafür abgeschafft werden, weil sonst ersticken wir in der Bürokratie. Und das haben wir in der Pandemie gelernt, wie dysfunktional viele Strukturen in unserem Staat sind und haben hoffentlich dadurch auch gesehen, wie viel auch die private Wirtschaft täglich leistet, dadurch, dass sie in der Lage ist, die ihr auferlegte Bürokratie auch wirklich dann abzuarbeiten. Und das sollte uns eine Lehre sein. Entlasten wir die Betriebe von Steuern, entlasten wir sie von Bürokratie.
Ich komme nochmal zur Pandemie zurück, die sich ja auch ein Stück weit durch unser gesamtes Interview zieht. Ich denke, das wird auch jetzt irgendwie im Bundestagswahlkampf immer noch, egal worüber wir am Ende reden, das bestimmende Thema sein. Aber ein Thema, was mir auch persönlich besonders wichtig ist, ist der Fachkräftemangel im Gesundheitssystem. Sektor. Da haben wir ja auch gerade jetzt irgendwie halt im letzten Jahr oft irgendwie halt gesehen, dass wir da auch an unsere Grenzen gekommen sind. Und als BDWI sind bei uns ja auch die privaten Altenpflegeeinrichtungen organisiert. Und gerade in dem Bereich ist es da natürlich auch schwierig, Fachkräfte zu bekommen, weil man natürlich auch wieder in Konkurrenz zu den Krankenhäusern steht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was kann dann irgendwie halt die nächste Bundesregierung tun, um irgendwie bei diesem Thema Fachkräftemangel im Gesundheitssektor nochmal irgendwie halt richtig zuzulegen?
Ja, Sie sprechen eine wichtige Frage an, denn insgesamt, also wenn man sich die Volkswirtschaft und den Arbeitsmarkt gesamt anschaut, werden uns Arbeitskräfte verloren gehen. Man geht irgendwo aus zwischen 3 bis 5 Millionen Arbeitskräfte, die bis zum Jahr 2030 fehlen werden, über alle Bereiche, alle Branchen hinweg. Es betrifft also nicht nur die Pflege. Und der junge Mensch, der sich heute für die Pflege entscheidet, fehlt in der Automobilindustrie. Und derjenige, der sich für die Landwirtschaft entscheidet, fehlt in der Pflege. Insofern geht es nicht anders, als dass wir unser Erwerbspersonenpotenzial sozusagen vergrößern über Zuwanderung. Das ist bisher nur mäßig gelungen. Da sind wir nicht attraktiv genug gewesen. Insbesondere die Anerkennung von beruflichen Qualifizierungen dauert in vielen Bereichen zu lang. Also in dem Bereich werden wir größere Anstrengungen unternehmen müssen. Und das bedeutet für uns ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild mit einem Punktesystem, gleichzeitig aber auch gepaart mit dem System, wer einen Arbeitsvertrag hat, darf auch kommen. Daneben müssen wir die Arbeitskräfte in der Pflege entlasten und die Arbeit in der Pflege attraktiver gestalten. Attraktiver gestalten geht vor allen Dingen durch Abbau von Bürokratie. Wenn Sie Pflegekräfte fragen, was belastet Ihren Alltag am meisten, dann ist es die fehlende Zeit für die Patientinnen und Patienten bzw. Älteren, die zu pflegen sind. Und das hat etwas zu tun mit einer Überlastung. Teilweise, weil Personal fehlt, teilweise aber auch, weil die Arbeit einfach vom Schwerpunkt her zu sehr in Richtung Dokumentationspflichten geht. Da hoffen wir, dass die Digitalisierung da noch weitere Entlastungspotenziale bietet, dass einfach Zeit gespart werden kann. Am Ende aber geht es immer nur, wenn wir noch zusätzliche Arbeitskräfte gewinnen können. Und da müssen wir ehrgeiziger werden, weil die Programme, die die Bundesregierung bisher aufgelegt hat, um ganz gezielt Arbeitsplätze zu gewinnen, beispielsweise das Programm Triple Win oder ähnliches, waren bisher nicht in der Summe, also in der Quantität, so erfolgreich, wie sie hätten sein müssen.
Mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze ist man ja auch irgendwie sehr schnell bei dem Thema Altersvorsorge, weil letztendlich nur indem irgendwie auf dem Arbeitsmarkt auch genug Menschen nachrücken und Stellen besetzen, fließt auch wieder Geld in die gesetzliche Rentenversicherung. Also neben der gesetzlichen Rentenversicherung wird aber auch weiterhin die private Altersvorsorge eine wichtige Rolle spielen. Und da kommen wir zu unserer Kategorie Wahlprüfstein. Der kommt dieses Mal vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Und da geht es um die Zukunft der privaten Altersvorsorge. Was ist da denn aus Ihrer Sicht und aus Sicht der FDP zu tun?
Ja, also zunächst einmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in den letzten Tagen ja auch mit der Diskussion um längere Lebensarbeitszeiten und so weiter wieder an Fahrt aufgenommen hat. Die künftige Altersvorsorge wird nach unserer Vorstellung auf 5 Säulen stehen. Nicht auf einer, sondern auf 5. Das ist die gesetzliche Rentenversicherung, das ist die private Altersvorsorge, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde. Das sind aber auch berufsständische Versorgungswerke, das ist die betriebliche Altersvorsorge und das ist uns ganz wichtig und sollte nicht vergessen werden, die Möglichkeit des mietfreien Wohnens im Alter, also die Möglichkeit, Wohneigentum aufzubauen. Jetzt zur privaten Altersvorsorge, die ja im Moment ein Stück an Attraktivität verloren hat, weil in dieser Nullzinsphase, die wir jetzt schon viel zu lange haben, einfach die Renditeerwartungen nicht so attraktiv sind, wie sie notwendig sind und wie sie möglich wären oder notwendig sind, um das attraktiv zu machen. Deshalb sagen wir müssen insgesamt auch ermöglichen, dass für Altersvorsorge ein Stück weit mehr in Aktien, ein Stück weit mehr in Wagniskapital investiert werden kann, die höhere Renditen versprechen. Wir müssen die, wenn Sie die Riester-Rente beispielsweise ansprechen, müssen wir die Beitragsgarantie dort aufgeben. Das ist aus unserer Sicht der größte Hemmschuh. Auch dort die Möglichkeit geben, mehr in Aktien und auch in etwas riskantere Anlagen zu investieren, mit Perspektive höhere Renditen zu gewinnen. Wir wollen die die Verrentungspflicht aufheben bei der Riester-Rente und wir müssen die Zulagenverfahren vereinfachen und entbürokratisieren. Kurzum, das sind Stellschrauben, an denen man drehen kann und drehen sollte, um die private Altersvorsorge sicherer zu machen oder attraktiver zu machen. Und letzten Endes müssen wir auch die Menschen sensibilisieren für die private Altersvorsorge und überhaupt für diese fünf Säulen. Und da wollen wir ein Online-Vorsorgekonto schaffen, dass es jedem jungen Menschen schon vom ersten Tag seiner Berufstätigkeit vor Augen führt, wie viel Alterseinkommen er zu erwarten hat. Und mit diesem Bewusstsein, dass wir durch dieses Altersvorsorge-Online-Konto schaffen, soll es nach unserer Vorstellung dann auch für die Menschen transparenter werden, was sie neben der gesetzlichen Rentenversicherung, der sie vielleicht als Arbeitnehmer schon drin sind, investieren müssen, um ein auskömmliches Alterseinkommen zu haben. Also neudeutsch Awareness schaffen, also Bewusstsein schaffen für die Notwendigkeit privater Altersvorsorge.
Das heißt aber, wenn ich da Ihren Punkt nochmal aufgreife, aus Sicht der FDP hätten dann irgendwie halt die Riester-Produkte auch eine Zukunft.
Nach unserer Vorstellung haben sie eine Zukunft, aber nicht so, wie sie jetzt sind. Also wir müssen sie natürlich reformieren, das ist gar keine Frage. Und wenn wir auf die Selbstständigen schauen, und das ist ja auch nochmal ein Thema, die Altersvorsorge der Selbstständigen, da würden wir auch eine Pflicht, sich abzusichern, einführen. Allerdings nicht eine verpflichtende Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern eine Pflicht, die vorschreibt, sich so zu versichern, so abzusichern, dass man im Alter ein Einkommen erwarten kann oberhalb der Grundsicherung. So, und unterhalb dessen soll es aber so frei wie möglich gestaltbar sein. Und da wird natürlich die private Altersvorsorge eine ganz große Rolle spielen. In dem Fall wahrscheinlich weniger Riester, aber für uns hat Riester eine Zukunft, aber nicht so wie...
Bei dieser Altersvorsorge der Selbstständigen, da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil letztendlich... Da ist ja die Debatte irgendwie halt auch in der Vergangenheit da irgendwie halt an eine Wand gestoßen, wenn es darum ging, darüber auch Zusatzleistungen verpflichtend zu machen, sowas wie Berufsunfähigkeit. Also wäre das aus Ihrer Sicht dann irgendwie halt sinnvoll, da ein möglichst schmales Produkt anzubieten oder anbieten zu können? Oder müssen diese Produkte all das dann irgendwie umfassen, was jetzt auch die gesetzliche Rentenversicherung umfasst?
Nein, sicherlich nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Es darf sich vor allen Dingen durch die Pflicht zu einer Versicherung, also zu einer Altersabsicherung, das Gründen nicht verhindern. Das bedeutet, wir wollen, dass die Kosten, die dort insbesondere zu Beginn entstehen, auf gar keinen Fall verhindern, dass sich jemand selbstständig macht. Da schalten wir erstmal eine Karenzzeit sozusagen von 3 Jahren vorneweg. Aber dann geht es um die minimale Absicherung. Das heißt, um die Absicherung, dass ich ein Alterseinkommen erwarten kann oberhalb der Grundsicherung. Dass ich also, wenn einigermaßen mein Leben normal verläuft, nicht der Allgemeinheit zur Last falle. Und das ist unser Ziel. Und deshalb können wir nicht wollen, dass Altersvorsorge Verpflichtungen so aufgeladen werden, dass sie am Ende vom Einzelnen nicht mehr finanzierbar sind und dann diese Selbstständigkeit einfach unattraktiv wird.
Das ist doch nochmal eine kleine, schöne, pressewirksame Geschichte so zum Schluss, die Sie da nochmal gesagt haben, Herr Kober. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Kannst du Wirtschaft Podcast zur Bundestagswahl mit Pascal Kober aus dem Wahlkreis Reutlingen. Er kandidiert für die FDP. Und falls euch dieser Podcast gefallen haben sollte, dann freuen wir uns natürlich über Likes, Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne folgen, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und schreibt uns. An dieser Stelle sage ich einfach Tschüss.
Ja, tschüss, Herr Banner, es hat mich gefreut.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.